Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Der Traumberuf, der dahinter steckt, ist einfach die Fantasie von Meeresbiologen. Ja, über den Schutz der Schildkröten haben wir halt diese Möglichkeit gehabt, mit Meeresbiologen wirklich in Kontakt zu kommen und einen Arbeitsalltag mit denen zu teilen. Da geht es tatsächlich darum, dass du die ganzen Nächte und den Morgen einen bestimmten Strandabschnitt entlang patrouillierst und an grünen Meeresschildkröten und an Olive-Bastard-Schildkröten forscht. Also du trackst sie, du beobachtest sie, wenn sie des Nachts ihren Körper aus dem Meer schleppen, ihre Nester buddeln, zählst ihre Eier, die sie legen, du trackst, in welchen Bereichen, in welchen Strandabschnitten sie ihre Nester gebaut haben, kontrollierst den Schlüpferfolg. Wie viele kleine Babyschildkröten sind tatsächlich aus so und so vielen Eiern geschlüpft. Und das alles, um die Schildkröten besser zu verstehen und dann natürlich in der Konsequenz dann auch besser schützen zu können.
In dieser Episode haben wir einen besonderen Gast, Lars Bendels. Lars und seine Partnerin Anja haben ihre Jobs als Werber gekündigt, um als Volunteers rund um den Globus in sinnhafte Lebensentwürfe einzutauchen. Mit einem One-Way-Ticket im Rucksack und der Idee, unentgeltlich in all den ökologischen Jobs zu arbeiten, von denen sie schon als Kinder geträumt haben, haben sie sich auf eine außergewöhnliche Reise begeben. Von Agroforstwirtschaft auf Hawaii, über das Lernen als Safari-Ranger in Afrika bis hin zur Rettung von Meeresschildkröten in Costa Rica. Lars und Anja haben eine Vielzahl faszinierender Erfahrungen gesammelt. Ob als Walforscher auf den Azoren oder Permakulturgärtner in Kanada. Überall begegneten sie außergewöhnlich inspirierende Menschen und manchmal sogar sich selbst. In dieser hinreißend waghalsigen Geschichte eines Selbstversuchs erfahren wir, was passiert, wenn man seinen Träumen einfach in die Welt hinausfolgt. Lars teilt mit uns seine Erlebnisse, Herausforderungen und die tiefen Einsichten, die er auf dieser Reise gewonnen hat. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse teilen die zwei auf ihrem Instagram und Blog unter vagateers.com. Und Lars hat hierzu auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Traum über Kopf«. Lass dich inspirieren von der Geschichte zweier Menschen, die den Mut hatten, ihren Träumen zu folgen. Und wenn du nach dem Teil der Safari-Ausbildung auch so begeistert bist, dann kann ich dir in dem Zusammenhang zwei Dinge empfehlen. Wenn du einfach einen Einblick in diese Welt haben willst, aber selbst nicht eine Ausbildung machen möchtest, dann komm mit uns über Silvester nach Botswana. Denn da geht es in unser Ausbildungscamp und du erlebst den Alltag als Safari-Guide hautnah und lernst unglaublich viel über Flora und Fauna von mir und meinem Ausbilder Sarah. Oder aber du bist jetzt so angefixt von Lars' Erzählungen, dass du auch eine Ausbildung machen willst. Was ich wirklich nur empfehlen kann und unterstützen kann. Dann schau bei Neducate.com vorbei, denn dort kannst du deine Ausbildung buchen mit deutschen Sicherungsschein. Daniel unterstützt dich bei allem, etc. Es gibt zwei Ausbildungen, die relativ wichtig sind. Der Inhalt ist derselbe, nur die Dauer und damit verbunden die Intensität variieren. Die Ausbildung, die Lars und Anja in Südafrika gemacht haben, geht 55 Tage und ist deutlich entspannter. Oder unsere Ausbildung in Botswana, die geht 4 Wochen. also 28 Tage lang und dafür richtig intensiv. Bei Naturecate kannst du beide buchen und du bekommst mit dem Code OFFTHEPATH ein paar spannende Bücher wie dem Mammals Guide to Southern Africa für die Ausbildung kostenlos dazu. Und wenn du Fragen zur Ausbildung generell hast und ob sich das lohnt, kannst du mir natürlich auch jederzeit auf Instagram schreiben oder eine E-Mail und ich beantworte das natürlich auch sehr, sehr gerne. Nun aber ganz viel Spaß mit Traum über Kopf und Lars. Lars, hi, schön, dass du da bist.
Moin Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, da zu sein.
Ja, Dito, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben nicht eine lange Leitung, eigentlich nur die A7 runter Richtung Hannover aus Hamburg. Aber wir sprechen nicht über Hannover und was das damit zu tun hat, sondern über die Welt und über eure tollen, tollen Abenteuer und unsere Gemeinsamkeiten vielleicht sogar ein kleines bisschen. Denn ihr seid Safari-Guides auch, Ausgebildete. Aber ihr seid so viel mehr als das. Ihr habt so unglaublich viel erlebt. Ich habe die letzten Tage Traum über Kopf gelesen. dein Buch, das du geschrieben hast, über eure Zeit, eure Reise. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen?
Also, es ist so ein bisschen immer die Frage, wo du anfängst oder wie du die Geschichte erzählst, weil es sind so ein bisschen so zwei Sachen auf einmal zusammengekommen. Auf der einen Seite haben wir uns gefragt, wie zur Hölle reist man eigentlich zeitgemäß um die Welt? Ja, und so sind wir dann auf das Thema Volunteering gekommen. Und auf der anderen Seite haben wir uns tatsächlich diese Was-wäre-wenn-Frage gestellt, die du vielleicht irgendwie auch schon mal hattest, dass du dich fragst, wie zur Hölle wäre eigentlich mein Leben verlaufen, hättest du dich damals anders entschieden? Also in unserem Fall wären wir damals nicht in die Werbung gegangen oder hätte Anja nicht Spanisch studiert, sondern hätten wir uns einfach für einen dieser Berufe entschieden, von denen wir schon als Kinder geträumt hatten. Also Safari Guide war eins, was du schon genannt hattest und das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Aber auch so Walforscher, Paläontologe, gut, Astronaut hat jetzt nicht geklappt, so viel Spoiler sei gesagt, aber genau diese Frage haben wir uns auch gestellt und irgendwie haben wir dann festgestellt oder sind dann drauf gekommen, dass du diese eine Frage, wie zur Hölle reist man zeitgemäß um die Welt, wenn du nicht vollständig auf die Fliegerei verzichten kannst oder möchtest, mit der anderen Frage, wie sähen unsere Lebenswelten eigentlich in einem dieser anderen Berufe aus, gut miteinander verbinden können. Und daraus ist dann einfach irgendwann diese Reiseidee entstanden.
Ihr seid Vagabonding Volunteers. Vagateers ist eure Abkürzung. Also ihr seid als Vagabunden unterwegs gewesen oder ihr seid es auch vielleicht noch jetzt in Zukunft und als Freiwillige. Mhm. Und das ist so das, so habt ihr euer Instagram genannt und so nennt ihr euch. Und die Idee dahinter, wie der Name halt schon sagt, ist, überall mal als Freiwillige arbeiten, um halt eben in diese Berufe, die man schon mal als Kind oder die immer schon immer mal machen wollte, mal reinzuschnuppern, um vielleicht halt auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Zukunft vielleicht ein bisschen neu zu definieren. Was wäre, wenn oder was könnte sein?
Ja, ganz genau. Das hast du perfekt zusammengefasst. Also ich hole noch mal ein kleines bisschen länger aus. Wir haben tatsächlich vor dieser Reise einfach alles gekündigt, unser ganzen Kram verkauft oder verschenkt. Wir wollten wirklich mit diesem Gefühl los, dass wir rein theoretisch irgendwo backen bleiben können, weil das ganze Selbstexperiment dieser Reise war ja tatsächlich andere Lebenswelten auszuprobieren übers Volunteering. Und was wäre, also das, und so wollten wir natürlich die Möglichkeit haben, dass wenn sich irgendwo tatsächlich alles fügt, dass wir rein theoretisch einfach sagen können, gut, dann bleiben wir einfach hier. Also so sind wir die ganze Sache angegangen. Trotzdem war es tatsächlich so, wir hatten überhaupt keine Ahnung, inwieweit oder ob überhaupt das Experiment funktioniert. Kann ich wirklich als Freiwilligenhelfer mit Meeresbiologen arbeiten als Permakulturgärtner und so weiter und so fort. Also das war tatsächlich nicht klar. Jetzt, das kann man glaube ich auch vorwegnehmen, kann man tatsächlich sagen, mit Volunteurismus lässt sich auf der einen Seite viel Gutes bewirken, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz egoistisch ein ganz, ganz toller Schlüssel, um Länder kennenzulernen auf der einen Seite, aber eben auch weißt du, mit so einem Fingerschnipsen in diese Kulturen einzutauchen, weil du plötzlich nicht mehr der Urlauber bist, sondern du teilst mit den Leuten vor Ort einen Arbeitsalltag und deren tägliche Sorgen. Und das bringt dich natürlich ganz schnell auf eine ganz andere Ebene.
Ja, klar, absolut. Also du bist halt wirklich viel, viel weiter als ein normaler Tourist. Man kann, glaube ich, spoilern, soweit ich es mitbekommen habe, dass mit dem irgendwo Pappen bleiben und die Zukunft aufbauen, das ist tatsächlich noch nicht passiert, oder?
Das ist noch nicht passiert. Ich sitze jetzt, wie du gerade eingangs richtig gesagt hast, hier in Isernhagen. Und Anja und ich, wir finden gerade noch so ein bisschen raus, wie soll es eigentlich genau für uns weitergehen. Wir wären gerne hier und da geblieben, aber das ist nicht immer ganz so einfach. Also zum Beispiel, ich nehme mal das eine Beispiel Südafrika, wo du dich natürlich auch bestens auskennst. Klar könnten wir es als Safari-Guides sagen, wir suchen uns da irgendwo eine Lodge und versuchen da zwei Stellen abzugreifen. Und auf der anderen Seite denkst du dann, ah scheiße, die Arbeitslosenquote in Südafrika ist einfach so verdammt hoch. Und will ich jetzt wirklich mit meinen erste Welt Selbstverwirklichungsproblemen nach Südafrika gehen und noch zwei weitere Arbeitsplätze vom Markt nehmen? Also das ist so ein bisschen so der innere Konflikt. Ihr zum Beispiel habt ja dann eine ganz tolle Lösung, finde ich, gefunden. Ihr habt hier euer Business sozusagen und bringt Kunden und damit natürlich auch ein bisschen Geld ins Land. Das ist wieder was anderes. Aber so einfach will ich damit nur sagen, dass man einfach so vor Ort bleibt und sich dann da bewirbt, ist es dann halt aus verschiedensten Gründen in Südafrika, aus dem eben genannten, dann nicht immer.
Ja, und wir bringen Jobs. Also wir, genau, wir stellen halt auch vor Ort Leute ein. Und fast unser gesamtes Team ist Locals. Das ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ist immer auch mal so ein Faktor, der eine Rolle spielt. Weil es aber auch wahnsinnig schwer ist, politisch gesehen, ne? Also visumstechnisch, ja, da eine Stelle zu bekommen, weil diese ganzen Länder natürlich wahnsinnig restriktiv sind aus diesen genannten Gründen. Ich glaube, Südafrika, was liegt die Arbeitslosenquote? Bei 30%?
Bei 30%, ja, genau.
Ja. Und das ist schon riesig. Safari Guide ist die einzige Stelle im Buch oder der einzige Job im Buch, der nicht freiwillig stattgefunden hat, der tatsächlich bezahlt wurde von euch, einfach als, wenn ich das richtig verstanden habe, als Grundlage für das, was ihr halt jetzt dann danach gemacht habt, um halt einfach euch im Thema Umwelt und Tierwelt auszubilden. Richtig?
Ja, genau. Das ist gut formuliert. Und gleichzeitig ist er natürlich auch ein Traumberuf gewesen. Das ist jetzt, der kam jetzt mehr von meiner Seite als von Anjas Seite. Aber genau so, wie du es gesagt hast, haben wir es für uns dann auch verargumentiert. Also man muss ja auch dazu sagen, die Safari-Guide-Ausbildung ist ja tatsächlich nicht ganz günstig. Also das überlegst du dir schon, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Und wir wollten es unbedingt. Ich habe die Idee lange bei Anja gepitcht, ja, und am Ende des Tages hat sie gesagt, okay, überzeugt, wir machen das. Und das ganze Kalkül ist auch aufgegangen. Ich erkläre es kurz. Wir haben uns einfach gedacht, unabhängig davon, dass wir an dieser ganzen Materie als Werbefuzis total interessiert waren, endlich mal wirklich zu verstehen, wie tauche ich tiefer in die Natur ein, wie verstehe ich sie besser, wie kann ich sie besser lesen, haben wir uns wirklich auch gedacht, für die Reise mit dieser Ausbildung hätten wir zum ersten Mal auf unseren Lebensläufen etwas stehen, was nicht marketingrelevant ist. Und da wir relativ exotische Volunteering-Jobs suchen würden, haben wir uns gedacht, ist es vielleicht ganz cool, wenn wir schon was anderes vorzuweisen hätten. Und das hat auch tatsächlich geklappt. Das kann ich, glaube ich, auch vorwegnehmen. Also die Ausbildung, die wir da gemacht haben, ist international schon, zumindest so in dieser ganzen Conservation-Sektor bekannt und anerkannt und hat vielerorts dann tatsächlich dafür gesorgt, dass die Leute wussten, okay, bei denen fängst du nicht bei Null an. Den kannst du vielleicht die ein oder andere Aufgabe schneller geben, die ein oder andere Verantwortung mehr zuteil werden lassen. Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert.
Ja, das ist cool. Also ich meine, ich habe jetzt auch ein bisschen weitergedacht, also sollte jetzt irgendwann mal der Weg zurück in euer altes Leben, also wieder zurück in die Werbung gehen, hast du jetzt auch einfach wahnsinnig viel Wissen, also viel mehr Wissen, so dieses Connecting the Dots, daran denke ich so. Steve Jobs, Connecting the Dots, dieser bekannte Spruch, dass du so viel mehr über den Tellerrand halt schauen kannst und so viele Einblicke hast. Wir können ja mal ein bisschen einen kleinen Überblick so verschaffen, was ihr alles gemacht habt, denn also das Buch, was du geschrieben hast, 400 Seiten. Ich meine, man sieht ja, wie dick es ist. Ach so, nee, ist ein iPad. Ich lese ja alles auf dem iPad. Deswegen sind alle Bücher gleich dick. Aber es sind einfach wirklich 397 Seiten. Das ist halt einfach schon echt ein richtig fetter Oschi. Und ihr habt richtig viel erlebt. Lass uns mal, also ihr habt Safari-Ausbildung, war das allererste. Und da hast du nicht nur die normale Safari-Ausbildung gemacht, sondern du bist nochmal weiter, du hast auch den Trails Guide hinterhergeschoben, ne? Also du hast nicht nur den Nature Guide, sondern den Trails Guide. Vergaser 1 und 2, glaube ich, ist das jetzt. Und was ist danach alles passiert?
Danach sind wir dann, haben wir dann erstmal geguckt, okay, jetzt ist Anja mit ihren Träumen dran. Und Anja ist das, was für mich wilde Tiere sind, und ich mutmaße mal, das Gleiche gilt für dich auch, da haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Leidenschaft. Das ist für Anja tatsächlich Pflanzen, das war schon immer so, vor allen Dingen alles, was draußen wächst, Wildgemüse, Wildkräuter und so weiter und so fort. Und so sind wir in einem Permakulturgarten auf Vancouver Island gelandet. Und so sind wir dann also eine ganze Zeit lang in Anjas Traum eingetaucht. Der wiederum hat mich so angefixt, dass wir beide danach noch mehr wissen wollten darüber. Und das hat uns nach auf Kauai geführt, also die älteste der Hawaii-Inseln. Und da haben wir dann in einem Agroforest, also in einem Food Forest gearbeitet, wo du das ganze Thema Permakulturgarten sozusagen auf Waldesgröße aufskalierst. Ein essbarer Wald, um es mal bildlich zu sagen. Also ganz, ganz interessant. Dann sind wir von dort aus, haben wir einen Weg gefunden, tatsächlich mit Meeresbiologen zusammenzuarbeiten. So sind wir auf die kleine, wilde Halbinsel Osa in Costa Rica gekommen. Irgendwann hat es dann doch noch geklappt, mit Walforschern tatsächlich zusammenzuarbeiten. Das war dann auf den Azoren. Habe ich auch nichts vergessen. Und über Umwege sind wir dann auch noch nach Neuseeland gekommen und haben in dem größten Wildtierkrankenhaus des Landes gearbeitet. Also Wahnsinn. Als Wildtier.
Also ihr habt wirklich also sehr naturnah. Das ist halt das, was über der Begriff über all diesen Jobs halt irgendwie so ist, aber halt sehr abwechslungsreich. Und dazwischen habt ihr wahnsinnig viel erlebt. Ihr seid viel gereist, ihr seid durch Kanada gereist, ihr seid durch die USA, Mexiko, also bis nach Costa Rica runter, Panama. Habt viel erlebt mit eurem Chevy-Van, den ihr euch da in Seattle gekauft habt. Und das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen so auszuklamüsern, mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie ihr was wo erlebt habt. Ich glaube, Anja ist mittlerweile nach der Safari-Ausbildung auch sehr, sehr vögelvernarrt. Das ist auch eine etwas, was sie mit Line, mir auch, aber auch mit Line, sehr verbindet oder gleich hat nach dieser Ausbildung. Wann haben wir sie gemacht? Ich glaube 2021. Waren wir halt auch, also seitdem kann ich nirgendwo hinreisen, ohne irgendwie eine Nackenstarre zu bekommen, weil ich halt immer meinen Blick nach oben habe.
Phänomen, oder? Also es ist so geil, dass es dir oder euch beiden auch so geht. Es ist verrückt. Ich hatte mit Vögeln wenig am Hut. Und Anja auch nicht. Mein Vater war da immer anders. Den habe ich früher immer so ein bisschen verlacht. Und jetzt bin ich genauso wie er. Aber sorry,
ja. Ja, aber das Problem, was ich habe, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dadurch, dass ich alles auf Englisch gelernt habe, laufe ich jetzt hier durch Deutschland und kenne keinen deutschen Namen. Und auch meine App ist halt alles auf Englisch. Ich habe die Merlin-App, die kann ich übrigens sehr empfehlen für Deutschland oder Europa oder weltweit, weil wir nutzen ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ihr habt das ja in Südafrika gemacht, in Greater Kruger und in Mashatu. Ich habe es ja im Okavango-Delta gemacht. Wir haben Robert's Birds-App genutzt. Und bei mir ist halt alles auf Englisch und halt eben nur für den südafrikanischen Raum. Wenn du da halt außerhalb bist, dann funktioniert die App halt eben nur noch begrenzt.
Ja, absolut. Wir haben es genauso gemacht. Also wir haben mit der Roberts gelernt und sind dann auf der Weltreise auf Merlin umgestiegen.
Ja, und da füllt sich natürlich auf so einer Reise halt die Merlin-App, obwohl ich sie nicht so gut finde wie die Roberts von der Handhabung. aber.
Ja, ja, aber die Idee ist schon tatsächlich ganz gut, ne? Dass du immer deine Päckchen von den Ländern laden kannst und dann auch die anderen Päckchen, die ganzen Datenbanken wieder löscht, ohne deine Logs zu verlieren. Also das finde ich schon ganz gut. Und hier und da finde ich auch, dass diese Funktion der Audioaufnahme gut funktioniert. Hier besser, da schlechter, aber in den Ländern, wo sie funktioniert, ist sie echt manchmal eine Hilfe.
Ja, passend dazu habe ich, glaube ich, im Hintergrund gerade einen Vogel gehört. Mega geil. Von eurer Safari-Ausbildung habt ihr, bevor wir halt mit Vancouver Island starten und eurer Permakulturgärtner sein oder Job, schon mal versucht, einen Gärtnerjob zu bekommen in Südafrika.
Ja.
Und der ist kläglich gescheitert. Warum?
Ja, also da sprichst du natürlich das wahrscheinlich dickste Learning auf dieser Reise an. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe diese Idee vom Safari-Guide bei Anja hart gepitcht und es steckt ja auch da tatsächlich dann so ein kleines bisschen Geld dahinter, was man investieren muss. Und für mich, im Gegensatz zu Anja, war von vornherein klar, ich will den angesprochenen Trails-Guide-Kurs, also diesen, ne, also für alle, die das, die da nicht so drin stecken, wie so eine Fortbildung zu, ist das, um auch Walking, also gelaufene Safaris machen zu können. Die will ich unbedingt auch noch machen. Für Anja war das natürlich von vornherein nicht unbedingt klar. Das hieß, wir mussten dann vor Ort gucken, was macht denn Anja während der Zeit, während ich nochmal für einen weiteren Monat in den Busch ziehe. Naja, und da war eben Anjas Gedanke, dann suche ich mir doch in der Zeit irgendwo in Südafrika schon mal einen Wildkräutergarten, um da mehr drüber zu lernen oder um mal zu erfahren, wie ist das eigentlich so, wenn man ausschließlich von einem Wildkräutergarten lebt. Wir sind da tatsächlich auch fündig geworden in Groot Mariko, das ist so ein bisschen nordwestlich von Johannesburg. Und da sind wir, um es mal kurz zu machen, an ein, älteres Ehepaar gelangt, das rassistische Corona-Leugner, also die komplette Niete haben wir da gezogen. Es war wirklich nicht auszuhalten, diese ganzen rassistischen Witze und Sprüche die ganze Zeit. Es war am Ende des Tages gut, dass wir entschieden hatten, wir mieten ein Auto, damit ich Anja vor meiner Fortbildung hinfahren kann, so war die eigentliche Idee. Und ich würde dann mit dem Auto wieder nach Johannesburg alleine zurückfahren und dann wieder in den Busch verschwinden. So hatten wir das große Glück, ich konnte sie direkt wieder ins Auto einpacken und wieder mitnehmen. Also das war wirklich fürchterlich. Also diesen Menschen wollten wir nicht helfen.
Ich glaube, du wurdest willkommen geheißen, du bist aus dem Auto gestiegen, die Hunde sind quasi auf dich losgerannt, du hast dich erschrocken und dann hat der Besitzer gesagt, keine Angst, die sind auf Schwarze trainiert.
Ja, das ist tatsächlich. Das sind Sprüche, die du jetzt aus dem Buch hast, die sind wirklich noch sagen wir mal, es gab Schlimmeres.
Ich kenne solche Leute in Südafrika und ich weiß, also Rassismus ist ein großes Problem in Südafrika. Aber ein allgemeines. Es ist gar nicht mal ein weiß-schwarzes Problem, sondern es ist halt ein allgemeines Problem innerhalb der Gesellschaft, die das ziemlich krass ist. Und euer Learning daraus war, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist so, weil wir gleich nochmal kurz auf Woofing und so weiter zu sprechen. Ihr habt daraus gelernt, wir müssen tatsächlich nicht nur uns bewerben, sondern die Leute müssen sich halt auch bei uns verkaufen und ihr müsst Video-Interviews führen, um die Leute kennenzulernen, um halt ein erstes Gespür dafür zu bekommen, ob der Aufwand, den ihr betreibt, der auch finanzieller Natur ist, weil ihr ja hin und her fliegt und eine Flüge ausgibt, das war quasi das Learning daraus.
Ja, total. Also müssen wir uns ankreiden, das war total naiv oder sagen wir mal einfach total gutgläubig. Und seitdem haben wir uns dann fest vorgenommen und das ist ja dann in der Folge dann auch immer gut aufgegangen, uns Video-Interviews zu machen. Anja hatte danach gesagt, Mensch, hätte ich ein Video-Interview mit denen gemacht, mich mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit denen unterhalten, dann hätte ich doch irgendwie raushören können, wie die so ticken. Und das war einfach unser großes Learning. Man muss vielleicht, also das Buch soll hoffentlich auch so ein bisschen damit aufräumen. Es gibt ja verschiedene Arten, solche Volunteering Placements zu finden. Ne? Dann gibt es einmal diese riesengroßen Plattformen, die dir sofort bei Google ausgespielt werden, wenn du Volunteering Abroad oder irgendwie sowas in die Suchmaske eingibst, wo du auch eine Gebühr für deren Leistung bezahlst. Alles schön und gut. Die bieten dir natürlich nur Placements an, die schon von vornherein geprüft sind von irgendwem. Die angesprochene Stelle haben wir über eine Plattform gefunden, die Workaway heißt. Auch eine tolle Idee, so ein bisschen so wie Couchsurfing, weil da einfach alles privat ist, privat organisiert. Was aber auch eben dann bedeutet, dass die Placements nicht geprüft sind. Da kann also jeder seine Projekte reinstellen und du kannst dadurch natürlich auch ganz tolle, nischige Sachen finden. Also das sind viele, viele Vorteile dieser Plattform. Ein Nachteil ist, die Prüfung obliegt dir und das Risiko, ne, was dabei rauskommt.
Genau. Und du hast gerade gesagt, Workaway gibt es zum Beispiel. Du hast im Buch noch eine andere Plattform angeschrieben, WWOF oder so?
Woofing, ganz genau.
Ja. Welche gibt es noch? Also gibt es noch weitere, die ihr genutzt habt? Oder sind das so die gängigsten, wie ihr eure Jobs gefunden habt?
Wir haben vor allen Dingen Workaway und Woofing genutzt. Wir haben es tatsächlich geschafft, keine von den ganz großen kommerziellen Plattformen zu nutzen. Wir haben Workaway und Woofing vor allen Dingen benutzt. Und dann muss man aber auch sagen, wir waren dann irgendwann in dieser Reise so drin, dass dir natürlich, weiß ich nicht, Biologen aus Projekt A schon wieder Projekte von anderen Menschen aus dieser ganzen Conservation-Bubble in ganz anderen Orten dieser Welt empfohlen haben. Und so haben wir uns dann da anfangs so ein paar Türen aufgemacht und hatten dann wie so ein kleines Reisenetzwerk, wo dann plötzlich wir auch Empfehlungen hinterhergereist sind.
Ja, in dem Falle ist es nicht so, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich die andere, sondern wenn sich eine Tür öffnet, dann öffnen sich nochmal 10 weitere.
Genau, manchmal war es tatsächlich so, ja.
Ja, und dann ist halt man so ein bisschen auch so die Qual der Wahl, so in welche Richtung möchte ich gehen. Lass uns jetzt mal tatsächlich über eure Erlebnisse dann tatsächlich vor Ort sprechen. Und wir haben ja schon ein paar Mal angeteasert, Vancouver Island war das erste, wo ihr Permakulturgärtner wurdet auf einer kleinen Farm von einem Ehepaar geführt, die euch quasi in diese Permakultur angelernt haben, reingebracht haben, wo ihr quasi dieses Grundwissen bekommen habt, was ihr dann später auch nochmal irgendwie auf Hawaii, auf Kauai nutzen konntet. Was hat euch dahin geführt? Also war das dann diese Stelle? Was waren dann eure Hauptaufgaben dort?
Ja, also hingeführt hat, und siehst du, da habe ich das direkt vorhin einen Beruf übersprungen, weil als allererstes haben wir auf dem Campingplatz, auf einem Non-Profit-Campingplatz noch in Kanada gearbeitet, das hatte ich vergessen.
Stimmt, bei Whistler, ne?
Genau, so genau bei Whistler in Squamish, so sind wir eigentlich nach Kanada gegangen. Um es ganz kurz zu machen, die erste oder die ganz große Gemeinsamkeit, die Anja und ich haben, ist das ganze Thema draußen. Wir lieben Trekking-Urlaube und so weiter und so fort. Und wir haben uns immer mal gefragt, was wäre denn, wenn wir, ich weiß nicht, ob du die Trails Angels kennst, die in Amerika so entlang der großen Wanderwege immer sind, private Leute, die einfach aus Lust an der Community diesen Weitwanderern eben helfen. Was wäre denn, wenn wir so einen Campingplatz an so einem tollen Ort hätten? Da würden wir doch nur auf Menschen treffen, die so ein bisschen so unseren Vibe teilen. So kam dieser Gedanke von einem Campground-Manager zustande. Also das haben wir eigentlich zuallererst in Kanada gemacht. Und sind, als wir dann da waren, haben wir uns dann angefangen, umzugucken, wo kriegen wir denn jetzt oder wo können wir denn so einen zweiten Anlauf mit Anjas Vorliebe für Pflanzen starten. Und so sind wir dann in Vancouver Island gelandet, auf dem Permagarten. Und deine eigentliche Frage war, was wir da gelernt haben. Also es war tatsächlich der Jake, der diesen Garten, dem dieser Garten gehört. Also total toller Typ, ein bisschen jünger als wir zwei. Ich würde sagen so Anfang Mitte 30 wird er wahrscheinlich sein. Und der hat sich in Kanada ist es ja so, da kann Bildung auch recht teuer sein. Und da wird Volunteering dann tatsächlich auch genutzt, um sich auch beruflich Türen zu öffnen. Und er hat sich das ganze Thema Permakultur tatsächlich so durch Freiwilligenarbeit in einem anderen Permakulturgarten beigebracht. Er hat dann später auch noch Permadesign studiert, hat sich seine Existenz übers Volunteering am Ende des Tages aufgebaut. Und der war super. Ist ein ganz, ganz toller Typ, der ganz großzügig mit seinem Wissen umgegangen ist. Der hat eine helle Freude daran gehabt, bei uns zu sehen, wie wir immer mehr von diesen ganzen Zusammenhängen der Permakultur verstehen. Und um das ganz kurz zu machen, was ist Permakultur?
Das wollte ich gerade fragen.
Genau, also sorry, unterbrich mich da, wenn ich ein bisschen zu sehr ins Gequatsche komme. Permakultur ist alles, was konventionelle Landwirtschaft nicht ist. Also Permakultur möchte keinen. Das große Problem der konventionellen Landwirtschaft ist ja, dass die Böden runtergewirtschaftet werden mit den ganzen chemischen Düngern. Und die Permakultur macht genau das Gegenteil. Sie baut Boden auf und erhält diese ganze Humusschicht. Und das macht sie, indem sie Vorgänge aus der Natur nachahmt. Ne? Also in der Natur, die ganze Pflanzenwelt basiert ja auf Symbiosen. Und zwar nicht nur zwischen unterschiedlichen Pflanzenarten, sondern auch auf Symbiosen zwischen Pflanzen und Tieren. Und auch das kennst du genauso gut wie wir, von der ganzen Safari-Guide-Geschichte oder von dem, was man da so lernt, das ganze Thema Sukzession. Würde es keine großen Tiere geben, würden Pflanzen durch verschiedene Stadien laufen und überall würde es einfach nur so wuchern. Dadurch, dass es nun mal eben Tiere gibt, gibt es freie Flächen und entstehen ganz viele verschiedene Ökosysteme, die eben nicht nur Wald sind. So, und von diesen ganzen unzähligen Symbiosen, die es da in der Natur gibt, greift sich die Permakultur welche raus und versucht dadurch gezielt Landwirtschaft zu betreiben. Also unkonventionelle Landwirtschaft zu betreiben.
Das ist sehr spannend, weil ich habe nämlich gestern tatsächlich ein Gespräch geführt mit Hannah Emde über Monokultur.
Ja.
Was ja genau das Gegenteil dazu ist. Monokultur ist halt so unser Palmöl oder halt unsere Bananen und Ananas, wovon ihr in Costa Rica wahrscheinlich ganz viel gesehen habt. Monokulturen auf der Ossa-Halbinsel, also die Grenze von Festland auf die Ossa-Halbinsel ist ja reine Monokultur zum Beispiel. Und genau, das, was ihr da quasi gemacht habt, ist genau das Gegenteil. Quasi nachhaltige Landwirtschaft.
Das ist nachhaltige Landwirtschaft und du kannst es genau wie in der Natur, so kann man es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher sagen, als ich es gerade initial gemacht habe, genau wie in der Natur hat einfach alles, was in so einem Permagarten ist, also wirklich alles, hat mehr als nur eine Rolle. Ne? Das steht jetzt nicht nur die Beerenhecke, die Brombeerenhecke, damit sie Brombeeren gibt, sondern gleichzeitig steht sie an einer solchen Stelle, dass sie anderen Pflanzen Schatten und Windschutz gibt, zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Andere Pflanzen werden an bestimmten Stellen gesetzt, damit sie bestimmte Insekten wieder anlocken oder mit ihren Botenstoffen Schädlinge abhalten und so weiter und so fort. Also es ist ein einziges Geflecht aus Symbiosen in diesem Permagarten und das zu verstehen, ist faszinierend.
Das habt ihr ja wahrscheinlich in Kauai bei dem Food Forest ein bisschen besser sogar verstanden, weil das ja dann nochmal quasi Jakes Permagarten in XXL gewesen ist, also eine Nummer weiter oder eine viel, viel Nummern weiter, wo du halt auch wirklich einen richtigen Wald gehabt hast, der noch relativ jung war, soweit ich mich erinnere, der war nur 4-5 Jahre. Idealerweise wird er irgendwann so 20 Jahre, aber da geht es ja wirklich darum, dass in der Permakultur auf den verschiedenen Ebenen, also du hast Bäume, die halt Schatten geben, du hast dann irgendwo, sagen wir mal, irgendwie, weiß ich nicht, eine Banane oder eine
Papaya oder Rolinia. Genau,
so und dann in der Mitte hast du Kakao und dann ganz unten hast du vielleicht einen Kaffeebusch oder sonst irgendwas. Ja. Und die ergänzen sich halt gegenseitig. Also jetzt keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Reihenfolge ist, aber so im Groben und Ganzen ist das das Konzept.
Ja, genau, du hast total recht. Und was in so einem Permakulturwald, kann man es auch mal vereinfacht nennen, was da halt einfach noch viel deutlicher wird, ist, dass du, warum Permakultur in allererster Linie eine Frage des Designs ist. Also so ein Wald ist es klingt total verrückt und es klingt komplizierter, als es ist, aber es ist tatsächlich eine Frage des Designs von Raum und Zeit. Ja, du designst Raum und Zeit, weil natürlich in dieser vertikalen Landwirtschaft, wo du es gerade gesagt hast, wo auf drei verschiedenen Ebenen, der unten der Ingwer, dann irgendwo in der Mitte der Kaffee oder der Kakao und dann oben eben die großen Bäume, wo auf drei verschiedenen Ebenen vertikal Früchte, Essen wachsen sollen, die aber alle ein anderes Timing haben. Also du musst so ein bisschen im Kopf haben, wie wächst denn oben der Baum? In welcher Geschwindigkeit nimmt er welchen Raum ein und spendet wie viel Schatten, damit die optimalen Bedingungen eine Etage tiefer für den Kaffee geschaffen sind? Und das ist die ganze Wissenschaft, die hinter dieser Agroforstwirtschaft steckt, die wir auf Kauai erlebt haben. Mhm.
Ein interessanter Fakt, den ich in dem Buch jetzt quasi gelernt habe, ist, dass es dafür tatsächlich eine Software gibt, die dir das quasi vorsimuliert, damit du, weil ich meine, das ist ja tatsächlich so, ich habe jetzt nie drüber nachgedacht, wenn du jetzt nicht heute nimmst, sondern einfach, du musst ja in 20, 30 Jahren denken, weil du ja etwas anbaust, was halt erstens sich jedes Jahr irgendwie erneuert, aber halt auch Bäume wachsen. Mhm. Und die wachsen, nehmen sie ja auch Platz weg anderen Büschen und anderen Pflanzen und auch die Ressourcen. Das musst du ja auch. Manche Bäume brauchen mehr Wasser als andere und dann brauchst du halt irgendwie auch eine andere Pflanze, die vielleicht weniger Wasser braucht. Und das musst du halt entsprechend ausrechnen, dass es nicht heute und morgen oder dieses und nächstes Jahr funktioniert, sondern halt eben auch in 15 und 20 Jahren. Das fand ich, dachte ich, als ich das gelesen habe in deinem Buch, und das finde ich so klasse an diesem Podcast, dass ich halt eben das machen darf und so viel Input bekomme, dass es für alles eine Lösung gibt und ich halt dieses Wissen halt eben auch bekomme. Wahnsinnig spannend.
Mhm. Ja.
Aber wie ist dir das dabei gegangen, als du das alles gelernt hast?
Ja, ich konnte Anja total verstehen. Ja, also Anjas Leidenschaft für alles Photosynthetisierende, was ich genauso wie unsere Leidenschaft, die du nun auch teilst mit Vögeln, wo ich am Anfang gar keinen so einen richtigen Bezug so hatte. Anja hat mich da mit ihrem Permakulturgarten auf Vancouver Island sozusagen voll reingezogen. Ich habe sie total verstanden. Und es fasziniert mich, das so erklärt zu bekommen, zu sehen, aha, so funktioniert das also. Du hast gerade noch einen ganz tollen Punkt gesagt, auf Nährstoffe kommt es auch an. Also müssen so viele Sachen beachtet werden, weil es gibt Pflanzen, die geben unwahrscheinlich viel Stickstoff in die Erde ab. Und da musst du darauf gucken, dass sogenannte Starkzehrer, die also ganz viel Stickstoff brauchen, dort irgendwo in der Nähe zum Beispiel untergebracht sind. Also all solche Sachen musst du beachten. Und so überwältigend das am Anfang erstmal klingt, wenn du jemanden hast wie Jake zum Beispiel im Vancouver Island, der dir das einfach toll erklären kann, oder du auch einfach selbst dich so ein bisschen anfängst über YouTube-Tutorials oder mal ein Permakulturbuch da so ein bisschen reinzufuchsen, dann merkt man ganz schnell, okay, die ersten Zusammenhänge, die raffe ich jetzt, und man kriegt richtig Lust, selbst Hand anzulegen und einen eigenen Garten zu machen. Also wenn wir es uns hoffentlich ermöglichen können, was auch immer für uns demnächst einmal so ansteht, also ein kleiner Permagarten, der muss schon sein in Zukunft.
Ja, also ich habe gerade im Gespräch oder bei deiner Antwort habe ich so gedacht, also eigentlich könnt ihr ja never ever zurück nach München gehen, wo ihr vorher gelebt habt, oder halt jetzt in Hannover bleiben, sondern ihr müsst ja irgendwie so in Anjas Richtungsheimat gehen, irgendwie ins Allgäu oder irgendwo ins Ländliche, wenn es Deutsch, also egal wie, weil dieses Wissen wollt ihr doch bestimmt jetzt auch irgendwie so für euch nutzen, um halt eben, ja, Permakultur aufzubauen.
Ja, das ist die große Frage. Also die Realität ist natürlich jetzt auch erstmal nach 2 Jahren ohne auch 1 Cent Geld zu verdienen, müssen wir erstmal irgendwie zur Kohle kommen. Aber natürlich, da hast du natürlich total recht, wollen wir ein paar Sachen einfach anders leben. Und wir haben ganz viele Ideen gerade im Kopf. Darunter sind auch 1, 2 Gründungsfantasien, die wir im Kopf haben. Es ist wirklich alles andere als spruchreif. Wir sind immer noch so ein bisschen in der Findungsphase. Trotzdem hast du total recht. Diese Reise ist, vieles aus dieser Reise ist nicht einfach so abzuhaken. Also wir wollen diese Reise nicht hinter uns lassen, inhaltlich.
Ja, also alle, die auf YouTube zuschauen oder halt bei Spotify, das ist das Buch. Ach, da ist die Kamera. Und damit könnt ihr Lars auf jeden Fall unterstützen, indem ihr es kauft. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Ich meine, es ist, also du hast du es gerade da? Wie dick ist es eigentlich wirklich? Ich glaube, es ist wirklich
dick. Ist, ne? Es ist gar nicht so dick. Wir schrecken die Hörer mal nicht ab. Also schaut euch das an. Es ist gar nicht so dick.
Und
ist
schon ein gutes Buch.
Es ist halt ein Buch. Es hat viele Inhalte, die man für sein Geld kriegt.
Wirklich. Also das ist wirklich, wirklich irre. Genau, also jetzt haben wir, das, was wir dabei vergessen ist, wir sprechen jetzt eigentlich nur über eure Jobs. Ihr habt ja zwischendurch, es ist ja nicht so, Volunteering ist ja, das Konzept von Volunteering können wir vielleicht nochmal kurz ansprechen an der Stelle, ist ja, ihr werdet nicht bezahlt. Ihr bringt eure Zeit mit und ihr bekommt Kost und Logis. Also ich glaube, es sind 5 Stunden oder 5 Tage die Woche, die ihr arbeitet für 5 Stunden.
Ja, das ist immer so ein bisschen, du liegst sehr richtig, aber es ist immer, es ist individuell immer so ein kleines bisschen anders. Auf Workaway ist es zum Beispiel gang und gäbe, so wie im Permagarten bei Jake. Du arbeitest einen halben Tag, also 4 Stunden am Tag und an 5 Wochentagen. Also es ist wirklich alles total human, ja, also überarbeiten tut man sich da ganz sicher nicht. Und der Deal ist da immer Kost und Logis. Es gibt auch, um das vorwegzunehmen, immer wieder Volunteering Placements, da bezahlst du für deine freiwilligen Arbeit. Mhm. Und ne, da wirst natürlich dann auch oft gefragt, du arbeitest da freiwillig und dann bezahlst du noch dafür. Das hat natürlich viele gute Gründe. Also, weil man muss natürlich so sagen, wenn du jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Walforscher. Wenn du jetzt 1-2 Monate mit Walforschern arbeitest, dann kannst du nicht so viel lernen, als dass du denen wirklich eine echte Hilfe bist und den Meeresbiologen wirklich unter die Arme greifst. Das heißt, am Ende des Tages gehst du da raus mit ganz, ganz viel neuem Wissen und neuen Eindrücken. Also du nimmst und nimmst und nimmst und nimmst. Und die Meeresbiologen stecken ganz viel Zeit in dich rein, damit du überhaupt einigermaßen folgen kannst, einigermaßen oder nicht, also diesen Aufenthalt genießen kannst und da irgendwie mitarbeiten kannst. Das ist so ein bisschen so wie früher in der Werbung. Ich habe selten auch aus diesen Gründen Praktikanten genommen, die kürzer als 3 Monate Zeit hatten. Einfach weil es dann immer so ist, ne, du steckst viel, viel mehr Zeit und Aufwand in die Menschen rein, als dass sie später überhaupt zurückgeben können. Und das ist so ein bisschen natürlich auch das Prinzip im Volunteurismus.
Naja, gibt's ja mittlerweile auch, also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ne, dass man da halt auch so die richtigen Jobs halt eben auch findet, weil Volunteering ist ja auch eine richtige Branche mittlerweile geworden mit den Plattformen, die du genannt hast, aber nicht nur die Plattformen, sondern halt eben auch NGOs, die daraus ein richtiges Business gemacht haben, wo man halt so ein bisschen aufpassen muss, wo man landet. Aber es gibt natürlich die Guten und die Schlechten und da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, das herauszufinden.
Genau, wie überall. Also schwarze Schafe gibt es leider einfach überall und nicht immer. Man muss schon so ein kleines bisschen gucken, dass man nicht, denkt, man tut Gutes und am Ende des Tages tut man gar nichts Gutes, weil dahinter wirklich nichts anderes als wirtschaftliches Kalkül steckt. Wir haben unsere ganzen Learnings, also wer da mal gucken mag, um diesen Werbeblock an dieser Stelle mal einzuschieben, wir haben eine kleine Website eingerichtet, vegeteers.com ist das. Und da haben wir diese ganzen Learnings einfach geteilt. Also wer wirklich über Volunteering nachdenkt und auf die Schnelle mal irgendwie einen kleinen Guide haben will, wie finde ich denn raus, ob das jetzt ein ethisch korrektes Projekt ist oder eben nicht, der guckt da einfach gerne rein. Dem ist da, glaube ich, ganz schnell geholfen.
Ja, super. Schick mir das gerne nach dem Gespräch, dann packen wir das in die Shownotes mit rein für alle, die da Interesse haben. Zwischenschieben möchte ich hier noch ganz kurz. Kleine Löwen in Südafrika aufpäppeln ist ein absoluter No-Go. Dafür bezahlt man nicht und das macht man nicht. Das ist auf jeden Fall ein Job, den man sich ganz schnell abschminken sollte.
Ja.
dazu nur ganz kurz, Canned Hunting. Gerne googeln, dann wisst ihr Bescheid, weil das ist eine Branche, die oder ein Volunteering-Job, der jahrelang sehr, sehr gerne angeboten worden ist und viele Leute darauf reingefallen sind.
Ja, finde ich super, dass du sagst und wenn du mir auch ein so ein Ding erlaubst, dann will ich noch Kinder nehmen, denn das haben wir auch gelernt, also Volunteering mit Kindern ist keine gute Idee, diese ganzen Kinderheimgeschichten, weil ich bin kein Vater, aber ich habe so viel gelernt, dass Kinder langfristige Bezugspersonen brauchen und keine Projekte, wo sie jede Woche mit anderen Backpackern konfrontiert werden. Also das sollten wirklich Leute übernehmen, die pädagogisch ausgebildet sind und sich damit auskennen und keine Backpacker. Das soll hier ebenso gesagt sein.
Macht absolut Sinn, verstehe ich total, als jetzt Vater seit 6 Monaten. Lass uns weitergehen. Also wir sprechen jetzt mal nur über die Jobs und jetzt mal gar nicht, weil die Zeit rennt ja, das ist ja unglaublich. Ich glaube, für alles andere gibt es wirklich das Buch, was unglaublich detailliert beschrieben ist mit all euren Erlebnissen. Ihr habt ja wirklich vor Ort immer sehr viel erlebt. Ganz kurz angerissen, ihr habt nach Vancouver und vor Hawaii habt ihr euch einen alten Chevy gekauft, einen kleinen Van, mit dem ihr so ein bisschen durch die USA gefahren seid. Dann wart ihr auf Hawaii, dann seid ihr von da aus wieder zurück und seid von dort aus bis nach Costa Rica gefahren. Ich glaube, ihr habt 2,5 Monate, 3 Monate gebraucht. USA erlebt, Mexiko, das Totenfestival gefeiert, viel erlebt, bis ihr in Costa Rica angekommen seid. Und da habt ihr als Research Assistant im Dschungel Costa Ricas gearbeitet, auf der Ossa-Halbinsel in der Nähe von Galate. Wunderschöner Ort. Ich liebe die Ossa-Halbinsel, Corcovado Nationalpark, Puerto Jiménez, alle Orte, die du da genannt hast. Ich kenne sie sehr gut. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Es ist einfach so, so geil dort. Und wie seid ihr an diesen Job gekommen?
Wir sind an diesen Job gekommen am Ende des Tages über Kontakte. Also die Christine Figener. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die Christine Figener, die hat mich auch...
Ist eine Meeresbiologin oder so.
Ist eine Meeresbiologin, die hat auch vor nicht allzu langer Zeit ein Buch geschrieben. Wir haben Christine leider noch nicht persönlich kennengelernt. Wir hatten aber ursprünglich Christine, die auch ein Costa Rica Meeresschildkrötenprojekt hat, angeschrieben und gefragt, ob wir nicht bei ihr arbeiten könnten, weil wir von ihrem Buch so begeistert, von ihrer Arbeit so begeistert waren. Und die hatte dann gesagt, Lars, hier oben an der Karibikseite, da haben wir leider gerade gar keine Saison, während ihr hier seid. Aber ich kenne ein ganz tolles Projekt im tiefsten Süden der Ossa-Halbinsel. Und sie hat uns dann sozusagen dahin vermittelt. Total nett, wir sind ihr nie persönlich begegnet. Aber für die gute Sache schien ihr das egal. Sie hat uns dahin vermittelt und so sind wir da tatsächlich gelandet.
Cool, ein geiles Beispiel dafür, dass man einfach nur mal fragen muss. Und what goes around comes around. Also wenn man genug Karma-Punkte sammelt und den Leuten beweist, dass man es ernst meint, dann kommen die Gelegenheit halt eben auch so auf einen zu. Mega gut, mega, mega gut. Dann seid ihr da runter auf die Halbinsel. Und was war da euer Job? Das hat ja jetzt erstmal wirklich gar nichts mehr mit Gärten zu tun. Jetzt sind wir wieder zurück bei Tieren, Wildtieren. Ihr habt euch da um die Meeresschildkröten gekümmert, ne?
Ja, also der Traumberuf, der dahinter steckt, ist einfach die Fantasie von Meeresbiologen. Ja, also das Leben eines Meeresbiologen einmal auszuprobieren und über die Schildkröten, über den Schutz der Schildkröten, das ist ein haben wir halt diese Möglichkeit gehabt, mit Meeresbiologen wirklich in Kontakt zu kommen und einen Arbeitsalltag mit denen zu teilen. Also Tortugas de Ossa heißt das Projekt, mitten in der wilden Ossa, Playa Karate. Und da geht es tatsächlich darum, dass du die ganzen Nächte und den Morgen einen bestimmten Strandabschnitt entlang patrouillierst und an grünen Meeresschildkröten und an Olive-Bastard-Schildkröten forscht. Also du trackst sie, du zählst, du beobachtest sie, wenn sie nachts ihren Körper aus dem Meer schleppen, ihre Nester buddeln, du zählst ihre Eier, die sie legen, du trackst, in welchen Bereichen, in welchen Strandabschnitten sie ihre Nester gebaut haben, du kontrollierst den Schlüpferfolg, wie viele kleine Babyschildkröten sind tatsächlich aus so und so vielen Eiern geschlüpft. Und das alles, um die Schildkröten besser zu verstehen und dann natürlich in der Konsequenz dann auch besser schützen zu können.
Meeresschildkröten sind ja uralt, haben alles überlebt, haben die Dinosaurier überlebt, sind seit Ewigkeiten in unseren Meeren und Ozeanen unterwegs und wir kennen sie relativ wenig, weshalb die Arbeit, die dort gemacht wird und an vielen anderen Stationen auf der ganzen Welt wirklich wichtig ist, um sie halt noch, also desto mehr wir wissen, desto besser können wir sie halt eben auch schützen. Ne?
Ja.
Und das, was du im Buch beschrieben hast, das stelle ich mir halt tatsächlich auch relativ anstrengend vor. Also eines dieser Jobs zum Beispiel, ich glaube, du hast es dann so beschrieben, dass du dafür zuständig warst, wie viele Eier so eine Schildkröte dann legt. Und dann sind das irgendwie so 93 Eier. Und dann musst du halt wirklich da zuschauen und darfst auch gar nicht blinzeln und jedes einzelne idealerweise zählen.
Ja, genau. Du legst dich hinter des Nachts hinter diese Schildkröte. Und manchmal musst du, die buddeln ja dann so eine Wurfgrube, die ist 50 Zentimeter tief. Und du liegst hinter diesem, das muss man auch echt mal sagen, hinter diesem Koloss. Also du
200
läufst
Kilo.
Bis zu 200 Kilo sind die grünen Meeresschildkröten tatsächlich schwer, 1,5 Meter lang. Das ist wirklich schon ein riesengroßes Tier, was sich da des Nachts aus seinem eigenen Element stemmt, ja, und sich gegen die Schwerkraft diesen Strand hochschleppt. Du hörst es wirklich schnauben, diese Tiere, und du merkst wirklich, was sie da für einen Kraftakt auf sich nehmen, seit Millionen von Jahren denselben Kraftakt auf sich nehmen, um ein paar Eier in den Sand zu legen. Und wenn dann dieser eigentliche Legevorgang beginnt, ab dieser Sekunde mit dem ersten Ei verfallen die Schildkröten in so eine Art Legetrance. Das ist dann wirklich alles auf Fortpflanzung, der ganze Instinkt ist auf Fortpflanzung ausgelegt. Und ab dem Moment können wir anfangen, mit der Schildkröte zu arbeiten, ohne dass wir sie jetzt verscheuchen würden oder ohne dass sie jetzt diesen Legevorgang abbrechen würde. Und ein Job, wenn man sagt, ich arbeite eine Schildkröte, ein Job davon ist, den ich oft hatte, hinter der Schildkröte zu legen, diese riesen Flipper so ein bisschen zur Seite zu heben, wie so ein Vorgang, und ein Ei nach dem anderen zu zählen, was da rausploppt. Während Anja zusammen mit einer Meeresbiologin, also meistens zu dritt losgegangen, anfängt, das Tier zu vermessen, die genauen Positionen bestimmt, wo dieses Nest genau, diese Nestgrube genau gebuddelt worden ist und so weiter und so fort.
Ja, und dank Leuten wie Isa, ich glaube, das ist die Meeresbiologin, die euch da mitgenommen hat, oder John im Permakulturgarten und so weiter, könnt ihr halt eben dieses viele Wissen halt eben aufsaugen und halt eben weitergeben und halt eben dann irgendwann diese Verbindung zwischen allem herstellen, und diese Verbindung ist halt eben genau dieses Buch zum Beispiel, was wir jetzt gerade besprechen. Das finde ich so wahnsinnig spannend. Also dank dieser Leute ist das überhaupt möglich, dass dieses Wissen so geteilt wird.
Ja.
Stimmt
total. Also ohne diese Menschen, und sie gehen so fürchterlich großzügig mit ihrem Wissen um und vermitteln das so toll, oft, obwohl sie es nie gelernt haben, Wissen anderen Leuten zu vermitteln. Das hat wirklich oftmals viel, viel Spaß gemacht.
Ja, sag mal, eine Sache, die ich mich gefragt habe beim Lesen und auch beim Besprechen, ist die Luna Lodge weit entfernt von dem Ort?
Mann, wie gut du dich da auskennst. Wann warst du da?
Weiß ich nicht, für Ewigkeiten.
Nein, ist überhaupt nicht weit entfernt.
Jetzt habe ich mir nämlich gedacht, von der Beschreibung her hört es sich genau so an, als wenn es unter der Luna Lodge wäre, wo diese Lagune ist.
Ja, es ist wirklich alles nicht ganz so weit entfernt. Es ist natürlich alles in Fußmärschen sozusagen gerechnet. Wir haben es zwar irgendwie mit Ach und Krach mit diesem 30 Jahre alten Chevy tatsächlich durch den Dschungel geschafft, aber haben das Auto da natürlich stehen lassen. Sind die Wege dann zu Fuß. Aber ja, also du gehst irgendwie, was lass es gewesen sein? 15, 20 Minuten, und dann ist das da alles so unten, diese Gegend.
Ja, beim Landing Strip von Karate, und dann fängt ja quasi direkt dahinter Nationalpark an.
Playa Karate war unser Standabschnitt. Ja. Also das ist genau unser wilder Strand gewesen. Und es gibt da unten ja wirklich nur 2, 3 Lodges. Ansonsten, es ist ja wirklich tief im Dschungel. Das ist ja das Wunderschöne. Und du erinnerst dich vielleicht auch dran. Wir haben uns nach Afrika nirgends wilder gefühlt als da. Also was die Wildnis und Wildlife und Tiere angeht, ist die Ossa unfassbar.
Ja, die Biodiversität ist halt an keinem Ort so extrem wie in Costa Rica und halt eben vor allem halt da unten an der Außerhalbinsel, beziehungsweise dieser ganze Atlantikbereich, Manuel Antonio Nationalpark bis darunter, hast du wahnsinnig viel Abwechslung und Wildlife halt eben auf dem Land, also im Dschungel und halt eben im Wasser.
Ja, es ist wirklich unfassbar. Und um den Hörern nochmal ein bisschen Lust auf Ökotourismus zu machen, es ist natürlich erstmal ein Akt, da so tief in die Ossa einzudringen und da runterzukommen. Ne? Du erinnerst dich bestimmt auch an die ein oder andere Schlammpiste, die du da erstmal bewältigen musst. Aber wenn du da bist, du musst nach dem Wildlife nicht suchen. Du wachst morgens auf und siehst Tukane, Aras fliegen über deine Köpfe hinweg. Alle vier in Costa Rica vorkommenden Affenarten springen um dein Auto rum. Das ist wirklich unfassbar paradiesisch. Und an solche übrig gebliebene Stückchen Wildnisse zu gelangen, ist einer der ganz, ganz tollen Sachen von Ökotourismus.
Ja, Wahnsinn. Also deswegen, also als ich es gelesen habe, dachte ich so, boah, ey, mega, ich kenne mich da wirklich, also ich war schon ganz oft dort, tatsächlich zum Glück, also eines dieser Privilegien als Reiseblogger, dass man halt eben so um die Welt kommt und halt manchmal das Glück hat, mehrere Orte öfters hinzukommen. Mhm. Und das ist einer dieser, wo ich halt immer wieder, und ich möchte auch unbedingt wieder zurück, jetzt wo ich es gelesen habe und drüber nachdenke.
Mann, Sebastian, ich glaube, ich muss dich mal nach einem Volunteering-Job fragen. Das klingt ja auch schon nett. Wenn du zwei aufstrebende Volunteers brauchst, hier sind wir.
Aber Reisebloggen ist nicht ohne. Das ist schon ordentliches Pensum.
Ich weiß, das glaube ich gern.
Von da aus ging es dann weiter. Ihr habt ja diesen Chevy gehabt, an Costa Rica grenzt Panama und dann seid ihr weiter nach Panama City. Und da kommt jetzt eine etwas längere Durststrecke, weil ihr diesen Wagen verkaufen musstet, weil ihr wolltet eigentlich ja nach Südamerika und dann gab es ja diese Probleme, ne? Peru hat diese Unruhen in vielen Ländern, in Bolivien war Dengue und weiß nicht, also ganz, ganz relativ viel.
Ja.
Und dann war da für euch so, okay, also der Traum der Panamerika, der hört jetzt hier quasi auf. Wir suchen uns was anderes. Malaysia stand lange irgendwie zur Wahl. Da hat Kommunikationsprobleme.
Ja, Kommunikationsproblem, es hat einfach sich so alles so ein bisschen gezogen, weil natürlich in diesen Schussprojekten ist ja auch nicht wie in der freien Wirtschaft bei uns, ist ja nicht irgendwie für alles irgendwie immer Personal da. Da machen also die Wissenschaftler, sind nicht überall Meeresbiologen, also die ganzen Wissenschaftler und die Naturschützer, die machen alles in Eigenregie und dass es dann halt manchmal auch länger dauert, so eine E-Mail mit einer Anfrage von Volunteers zu beantworten. Das ist natürlich total verständlich, aber hat auch dazu geführt, dass wir zwar mit einem Bein in Malaysia standen, aber dann doch nicht nach Malaysia gegangen sind. Nein, Anja hat dann stattdessen, also das muss ich ganz schnell dazu sagen, meine absoluten Lieblingstiere, seit ich auf dieser Welt bin, sind Elefanten und Wale. Also mir haben es irgendwie diese Großsäuger angetan. Mhm. Und wir haben es schon immer wieder mal probiert oder nach Projekten recherchiert, wo wir wirklich mit Walforschern arbeiten können. Das ist wirklich einer meiner größten Kindheitsträume noch gewesen. Aber wir sind nie fündig geworden. Zwar gibt es viele dieser Projekte, doch meistens haben sie nur Studenten der Meeresbiologie haben wollen, die mindestens ein halbes Jahr sich committen konnten. Und ein halbes Jahr ist dann doch für uns zu viel gewesen. Das hätten wir nicht investieren können, ohne dass andere Träume, und Anja hat ja auch noch ganz viele Träume, ohne dass die hinten runtergefallen werden. Also wir haben immer so gesagt, wir arbeiten so 1 bis 3 Monate in einem Projekt. Das hat immer gut geklappt, aber ein halbes Jahr war zu viel. Deswegen hat es immer nicht so geklappt. Und dann, als wir da in Panama festhingen, während wir darauf gewartet haben, dass jemand diesen Chevy uns abkaufen möge, doch bitte, hat Anja dann doch noch mal einen Blick in den Wahlkalender geworfen. Der Wahlkalender gibt an, wo diese migrierenden, weit wandernden Meeressäuger denn wo im Jahr eigentlich gerade anzutreffen sind. Und hat festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt war es so Mitte, Ende April muss es da gewesen sein, hat festgestellt, dass die im Mai allesamt, also ganz, ganz viele Arten, an den Azoren vorbeischwimmen. Und dann hat sie einfach auf doof nochmal auf den Azoren so detailliert gesucht, hat tatsächlich dann auf der kleinen Insel Faial ein Projekt gefunden, das nicht nur sich Walforschung auf ethische Art und Weise betreibt, sondern eben auch mit uns Volunteers was anfangen können, die kein Meeresbiologiestudium vorweisen können und einen Monat oder zwei Zeit mitbringen.
Ja, mega gut. Und dann seid ihr wirklich Hals über Kopf innerhalb von, weiß ich nicht, 48 Stunden. Der Wagen war weg. Den haben euch zwei Schweizer abgekauft, die wieder zurück in die USA wollten. Und seid ihr Hals über Kopf auf die Azoren geflogen. Was war eure Aufgabe dort? Was habt ihr da genau gemacht?
Also der sogenannte König der Azoren, das ist der Pottwal. Die sind tatsächlich ganzjährig auf den Azoren und so liegt der Fokus des Walforschungsprojekts tatsächlich auch auf der weiteren Erforschung der Pottwale. Und was du da machst, ist, Forschungsinhalte sind da wirklich alles. Denn wie ich finde, das Schöne, weil ja auch immer noch irgendwie so das Mystische an Walen ist, dass wir so gut wie nichts über die Wale wissen, einfach weil es so schwer ist, an ihnen zu forschen. Also so ein Pottwal, der kann bis zu 3000 Meter tief tauchen, mal zu sagen, wie tief das ist. So ab 800 Metern beginnt so die aphotische Zone, das heißt, ab 800 Metern gibt es kein Funkenlicht mehr, da ist zappenduster. Es ist also wahnsinnig schwer, eigentlich unmöglich für uns Menschen, so einem jagenden Pottwal, der irgendwo in der Tiefsee Riesenkalmare jagt, zu folgen. Also faktisch unmöglich. Das heißt, du weißt über diese Wale auch absolut gar nichts und klammerst dich damit dann sozusagen an jeden Strohhalm, den du kriegen kannst, um mehr über das Verhalten der Wale herauszufinden. Das kann Foto-ID vor allen Dingen sein. Also, dass du 4, 5, 6 Stunden jeden Tag, sind wir mit so einer kleinen Nussschale, so einem Zodiac-Schlauchboot, auf dem Meer unterwegs gewesen und haben die Fluken der abtauchenden Pottwale fotografiert, weil die wie so ein Fingerabdruck alle ganz, ganz individuell sind. Und wenn du die dann in eine Datenbank einspeist, dann kannst du halt ganz viel darüber herausfinden, wie die Familienzusammenschlüsse sind, wer mit wem. Und natürlich auch, weil es internationale Datenbanken sind, wohin migrieren die eigentlich? Ne? Also wo sehen vielleicht andere Meeresbiologen in ganz anderen Ländern genau dieses Individuum wieder? Anja und ich, wir haben aber auch Kotproben gesammelt haben Töne, sogenannte Codas, also diese Klickfolgen, die Pottwale von sich geben, aufgenommen und so weiter und so fort.
Sind die nicht auch die lautesten Wale?
Ja, genau, die sind unglaublich laut. Und das führt zum Beispiel auch zu einer Theorie. Das ist so das Schöne. Niemand hat je gesehen, wie ein Pottwal, also man muss sich vorstellen, die werden so bis zu 18 Meter lang, wiegen um die 55 Tonnen, wenn es so ein ausgewachsenes Männchen ist, jagen Riesenkalmare, die in der Länge fast genauso lang sind wie der Pottwal selbst. Also irgendwo in dieser Tiefsee muss es tatsächlich diese Kämpfe geben zwischen diesen beiden Giganten. Und es gibt nur verschiedene Theorien, wie das eigentlich funktioniert. Und wo du gerade sagst, wo du gerade die Lautstärke ansprichst, eine Theorie ist, dass der Pottwal sich diesem Riesenkalmar nähert und einen so lauten Codas, einen so lauten Klick von sich gibt, dass der Riesenkalmar wie belämmert, bewusstlos von diesem Schall eine Zeit lang im Meer dahin taumelt und er dann einfach eingesogen wird. Also alles ganz faszinierende Theorien, wissen tut's tatsächlich keiner.
Ja. Aber diese Vorstellung ist schon echt gigantisch, ne? Also diese Riesenkalamari, die sind ja, also was da unten halt abgeht, ne? Das ist schon unvorstellbar und gleichzeitig schon so ein bisschen wäre schon sehr, sehr interessant. Aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, also eine große Abwechslung zu dem, was ihr halt die letzten Monate gemacht habt, weil ihr habt ja entweder mit Pflanzen oder mit kleineren Tieren gearbeitet, also Schildkröten, und jetzt halt eben mit diesen großen. Aber ihr seid, und das ist halt eben das, was, glaube ich, alle Jobs dann am Ende gemeinsam haben, fällt mir gerade so auf, ist, dass ihr immer draußen seid.
Ja, genau. Immer draußen und dann auf den Azoren auch zum allerersten Mal auf dem Meer. Da mussten wir uns zugegebenermaßen so ein kleines bisschen dran gewöhnen. Wir haben am Anfang viele von den Pillen gegen Seekrankheit eingeschmissen. Aber auch das ging dann irgendwann. Das Problem ist immer mit dem Bötchenfahren, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Solange das Boot in Bewegung ist, solange du Gas gibst mit diesem Schlauchboot, ist ja alles schön und gut. Aber sobald du dann mal an so einer Schule Wale stehst und den Motor natürlich dann abstellst und du einfach so dich diesen Wellen so hingibst und das Boot dem Wellengang ausgesetzt ist, ab dann wirst du natürlich kritisch. Und wenn du dann noch fotografieren sollst und sozusagen durch die Linse und durch den Zoom deiner Kamera auf einen Wal hältst, der in einem ganz anderen Rhythmus schwingt als das Boot, auf dem du sitzt, dann kann man sich schon mal hin und wieder alles durch den Kopf gehen lassen.
Viel schlimmer finde ich eigentlich immer das danach, wenn du halt zurück auf dem Land bist und dann wie so ein betrunkener Matrose halt, auf dem Land rumläufst und in die Supermarktregale fällst.
Genau, so ist es.
Ja. Wow, ich spreche schon eine Stunde, Wahnsinn. Den Azoren mitten auf dem Atlantik, die gehören ja zu Portugal, obwohl sie so weit entfernt sind, gelten als das Hawaii Europas, genau irgendwie so in der Mitte zwischen Europa und dem amerikanischen Kontinent geht's, aber jetzt nochmal viel, viel weiter. Mitten im Pazifik liegt die andere Insel, Neuseeland, wo ihr dann tatsächlich halt vielleicht nicht mehr ganz so viel draußen, also schon noch draußen, aber halt in einem Gebäude ein bisschen mehr gemacht hat, im Wildtierkrankenhaus. Da habt ihr euch um Vögel gekümmert. Und da kommt diese Faszination, die ihr quasi auf der Safari-Ausbildung so ein bisschen von mitgenommen habt. Das was ihr eine neue Faszination, die ihr mitgebracht habt. Genau, diese Vögel. Wie seid ihr nach Neuseeland gekommen? Also wie kam der Kontakt dahin? Wie habt ihr das gefunden? Und was habt ihr dann da genau gemacht?
Ja, also da schließt sich nämlich genau der Kreis, den wir zwei am Anfang aufgemacht haben, diese Faszination für Vögel, die sich in Südafrika neu ergeben hat. Und da ist natürlich auch zu sagen, wir sind so ein bisschen, die Reise hat sich total, oder diese Reiseidee hat sich im Laufe der Zeit total verselbstständigt. Wir sind dann wirklich einfach nur Passagier unserer eigenen Reiseidee gewesen und einfach da hinterhergereist, wo diese Idee uns dann eben halt hingeführt hat. Und so ist es natürlich auch dazu gekommen, dass auf uns, wir hatten tatsächlich so eine Liste gemacht am Anfang mit so Traumjobs, von denen wir so als Kinder geträumt haben. Und natürlich hat es dann diese ganze Reise dann auch dazu geführt, dass sich plötzlich ganz neue Traumjobs ergeben haben, ne? Erstes Beispiel war Permakultur, Vancouver Island, so angefixt, dass wir dann noch nach Hawaii wollten und Food Forest ausprobieren wollten. Und so war das dann auch mit der Leidenschaft für Vögel, ganz besonders was Anja betrifft. Die mittlerweile, also die dann nach Südafrika auf der ganzen Welt das Fernglas nicht mehr aus der Hand gelegt hatte, ja, einfach jeden einzelnen kleinen Piepmatz da bestimmt, der ihr vors Okular geflattert ist. Da hat sie wirklich eine riesengroße Freude dran gehabt. Und so haben wir uns dann irgendwann überlegt, Mensch, können wir nicht, irgendwie gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, mit wilden Vögeln, mit Wildtiervögeln noch näher zusammenzuarbeiten? Und da kommt man dann, irgendwie sind wir dann so ganz automatisch auf Neuseeland gekommen, weil Neuseeland hat die, ja, wie soll man sagen, die Evolution hat da ja ein total abgefahrenes Experiment gewagt, weil sich Neuseeland vom Urkontinent getrennt hat, noch bevor sich die Säugetiere entwickelt haben. Das heißt, qua Evolution gab es in Neuseeland immer nur Vögel. Und dazu dann gleichzeitig noch die völlig abgefahrensten Vögel und vor allem auch ganz viele Laufvögel zum Beispiel, weil dort, wo andernorts auf der Welt zum Beispiel die Rolle der Insektenfresser von Igeln oder Nasenbären oder sowas übernommen worden sind, gibt es in Neuseeland halt so Vögel wie den Kiwi oder eben andere Laufvögel, die all diese Nischen besetzt haben. Also es war ein einziges Reich der Federn. Also haben wir uns halt überlegt, wo, wenn nicht in Neuseeland, ließe sich mutmaßlich besser ein Wildvogelprojekt finden. Und dann haben wir das tatsächlich einfach per Hand recherchiert. Also es führte keine Empfehlung, nichts führte so weit bis ans, ja, wirklich von Deutschland aus genau andere Ende der Welt nach Neuseeland. Und dann haben wir mehrere Wildvogelkrankenhäuser tatsächlich gefunden und im größten wollten sie uns haben. Da durften wir dann anheuern.
Das ist cool. Das ist das größte Wildtierkrankenhaus des Landes gewesen. Und was war dann eure Rolle dort? Was durftet ihr dann machen?
Ja, also der Traumjob war natürlich Wildtierarzt, aber natürlich durften wir jetzt nicht, oder konnten wir natürlich auch fachlich gar nicht als Ärzte arbeiten, aber mit Ärzten und Ärztinnen durften wir arbeiten als Pfleger. Also wir haben ihn sozusagen assistiert, haben die Vögel behandlungsfertig gemacht, haben sie gefüttert, oftmals natürlich auch mit dem Schlauch oder einfach per Hand, je nachdem in welchem Zustand dieser Vogel gerade war oder was er gerade brauchte. Und haben dann dadurch natürlich nicht nur eine tolle Möglichkeit gehabt, wirklich mal so auch in physischen Kontakt mit wilden Vögeln zu kommen, sondern hatte ich nebenbei wieder so, so viel gelernt, weil diese netten Menschen, die, weißt du, die ganzen Ärztinnen sind natürlich auch auf Volunteers angewiesen, also sind natürlich auch daran interessiert, uns da eine gute Zeit zu machen und uns möglichst viel von ihrem Wissen abzugeben. Und so haben wir dann ja wahnsinnig viel wieder über die Vogelwelt Neuseelands gelernt.
Ja, gibt es irgendwas besonders Nennenswertes, also wo du wieder so ein Aha-Moment, den du da mitgenommen hast?
Ja, es ist wie immer dann am Ende des Tages so das große Ganze, was ich schon in meinem kleinen Anfangsbegeisterungsplädoyer über Neuseeland gehalten hatte, wirklich so zu verstehen oder zu erkennen, wie eine einzige Familie, nämlich oder ein einziges Reich, nämlich das der Vögel, einfach alle Nischen besetzt und du dann langsam auch wie soll man das sagen, siehst, womit die Vögel ausgestattet sind, um eben diese Nische auszufüllen. Ne? Also Beispiel der Kiwi, also dieser Schnabel, der so unfassbar lang gewachsen ist, wie bei einem Nasenbär, um eben die Insekten aus der Erde zu ziehen. Es gibt einen Vogel, einen anderen, der sogenannte Schiefschnabel, den gibt es auch nur in Neuseeland, der hat einen gebogenen Schnabel, der in einem ganz bestimmten Winkel gebogen ist, weil der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer die Insekten, die sich unter Steinen befinden, rauszuziehen. Und so geht er immer wie mit so einem gebogenen Löffel, geht er von Stein zu Stein und zieht sich eben die Insekten darunter weg. Also ich glaube, ein großes Learning dieser Reise war, dass wir überall oder an verschiedensten Orten der Welt total in die Tiefe getaucht sind und dann aber irgendwie das dazu geführt hat, dass wir eigentlich das große Bild viel, viel besser verstehen. Das ist, glaube ich, das große Geschenk, was uns die Reise so gemacht hat.
Ja, total faszinierend. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also jetzt muss man natürlich, braucht es auch ein bisschen Zeit vielleicht, so um halt eben, was ich am Anfang gesagt habe, connecting the dots, so was macht das mit einem und wie kann ich dieses Wissen jetzt nutzen? Du hast ja gesagt, ihr habt vielleicht so die eine oder andere Idee, die halt noch nicht fruchtreif ist, die gerade so entwickelt wird im Hintergrund, aber das macht ja unglaublich viel. Wie lange wart ihr uns insgesamt unterwegs? Ihr seid
2 Jahre.
Kurz nach Corona gestartet, ne?
Wir sind kurz nach Corona gestartet, wir sind 2 Jahre unterwegs, wären tatsächlich gern noch länger unterwegs gewesen, aber wir hatten am Ende des Tages unser Reisebudget einfach aufgebraucht. Wir haben ein bisschen mehr ausgegeben, als wir kalkuliert hatten. Also ganz sind wir damit so nicht hingekommen. Und dann nach zwei Jahren muss man uns eingestehen, die Zeit der unbezahlten Arbeit ist für den Moment erstmal vorbei.
Ja, klar, geht auch nicht immer, aber geht auch nicht für die Ewigkeit. Es sei denn, man findet halt irgendwie alternative Einnahmequellen. Aber ich finde es unglaublich, dass ihr es so lange durchgehalten habt, so lange gemacht habt. Und halt eben nochmal vielen Dank dafür, dass ihr dieses Wissen halt eben auch mit anderen teilt und halt eben auch inspiriert. Also wenn ich jetzt wirklich Volunteering-Tourismus machen wollen würde, dann wäret ihr auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner, wo ich mir meine Informationen hole. Und ein fantastisches Buch, was du da geschrieben hast, Lars.
Vielen Dank
für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank dir für die Einladung, Mensch. Und dass wir euch endlich mal sehen. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts wir von euch schon gehört haben unterwegs. Also jetzt mit dir zu sprechen, ist ganz toll. Vielen Dank.
Danke, das freut mich sehr. Ich meine, immerhin gibt es auch schon über 400 Folgen. Also es hat auf jeden Fall, man kann die ein oder andere Reise damit füllen. Nur noch mal kurz final abschließend. Jetzt seid ihr zurück, du hast dieses Buch rausgebracht. Was ist denn schon, ist schon irgendwas spruchreif, was die Zukunft angeht?
Also spruchreif ist tatsächlich noch gar nichts. Das Buch ist ja wirklich ganz, ganz frisch draußen. Das heißt, ich hatte jetzt auch gerade noch, nach Rückkehr von der Reise bis gerade eben sozusagen noch mit dem Buch zu tun, ist fertig geschrieben. Und jetzt gerade beginnen wir uns umzuorientieren. Was wir immer noch am besten können, beziehungsweise meine Profession, ich spreche jetzt mal nur von mir, meine Profession ist Marketing. Und ich habe ganz viele Ideen, wie ich den vermeintlichen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Erfolg aus dem Weg räumen kann. Also ich habe viel Fantasie dafür, wie ich auch mit meiner alten Profession in Zukunft einen großen Beitrag leisten kann. Aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass wir nicht auch das ganze Thema draußen sein und Ökotourismus im Hinterkopf haben und da vielleicht auch noch die ein oder andere Idee parallel realisiert wird. Also es lohnt sich, auf Instagram vorbeizugucken und dran zu bleiben. Ich kann versprechen, es wird bald wieder spannend.
Sehr, sehr cool. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht und danke dir für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Liebe Grüße zu Hause.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Vielen Dank an Lars für die unglaubliche Geschichte und dafür, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht's hier spannend weiter. Nächste Woche Dienstag ab 4 Uhr morgens, wie immer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf YouTube uns abonniert, auf Instagram folgt. Es gibt einen eigenen Kanal, wo wir relativ viele Reels über diese Folgen hochladen. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Vielleicht sehen wir uns ja in Botswana über Silvester. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe hier übrigens, schaut mal, für alle die, die das als Video sich anschauen, ich habe hier eine Kiste. Schau mal, das nehme ich mit nach Botswana. Ist heute angekommen. Das ist eine... Soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen? Ist ja eigentlich ein Audio-Podcast. Ne? Die jetzt nicht das Video anschauen, die wissen nicht, worum es geht. Das ist eine Trailkamera. Und bei uns im Camp, da wo wir schlafen ja mitten in der Wildnis auf unserer Reise. Und in Zelten natürlich. In großen Zelten mit richtigen Betten. Und auch Dusche und WC und alles. Aber es ist halt eben mitten in der Wildnis, mitten im Okavango-Delta. Und es passiert auch relativ oft während unserer Zeit, die wir da sind, dass Leoparden nachts durchs Camp laufen, Hyänen. Wir haben dieses Jahr haben wir in der zweiten Woche Wildhunde gehabt, die Impalas durchs Camp gejagt haben. Wir haben viele andere Tiere, die auch nachts durchlaufen, wie Honey Badger oder Porcupine, Stachelschwein. Naja, auf jeden Fall, diese Trailkamera, die ist dafür da, damit wir am nächsten Tag sehen können, wem die Spuren gehören, die wir uns anschauen. Freue ich mich sehr darauf, die zu installieren. Also, kommt doch einfach mit. Würde mich sehr freuen. Also, nächste Woche, Dienstag, geht's hier spannend weiter. Womit geht's denn eigentlich weiter? Schauen wir mal, womit es weitergeht. Mit dem Fahrrad von Europa bis nach Nepal. Oh, das ist eine spannende Folge. Mit David und Julia. Und genau, das ist nächste Woche, Dienstag, der Fall. Um 4 Uhr morgens. Bis dann und passt auf euch auf.